Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Der Verein für Bewegungsspiele mit einem vielversprechenden Start. Mit Ball, aber auch ohne. Leverkusen tappt in die Pressingfalle. Balleroberung Mittelstädt und Führich, dann Karasor. Undav auf Sturmpartner Leveling. Jamie Leveling. 1:0, siebte Minute. Stuttgarts schnellstes Saisontor. Stuttgart lässt die Strippenzieher Grimaldo und Garcia gar nicht ins Spiel kommen und entwickelt auch aus eigenem Ballbesitz heraus Torgefahr. Mittelfeldhoheit. Dann Leveling. Wagnermann. Tempovorteile gegen Benoission. Zweier hat keine Zweifel. Elfmeter Stuttgart. Maximilian Mittelstädt, lässig, 2:0 Stuttgart. Jeff Chabot und ab geht die wilde Fahrt. Dampfmacher Führich, Undav, mal echte, mal falsche 9. Leveling, ungestört, 3:0, ja 3:0, VfB, 45. Minute. Levelings erster Bundesliga-Doppelschlag, schwäbische Effizienz. Wieder Chabot, wieder Führich. Für Dennis Undav, allein gegen 3, 4:0, ja 4:0, VfB Stuttgart. Zwei Tore aufgelegt, eines selbst erzielt Dennis Undav. Sebastian Hoeneß beendet seinen Bayer-Fluch im 12. Anlauf. Sein erster Sieg gegen Leverkusen, ein sehr deutlicher 4:1 nach einer beinahe perfekten ersten Hälfte.
Fast eine halbe Stunde schon gespielt. Das Tempo ist hoch, mittlerweile aber mehr Spielanteile für den VfB Stuttgart. Und der kommt über links mit Mittelstädt. Was macht Kauer-Sandstar? Ausgleich Stuttgart! Ermedin Demirovic, der Comebacker. Ausgerechnet er profitiert da von Kauer-Sandsch-Fehler. 10 Minuten noch in Durchgang 1. Stuttgart jetzt mit deutlich mehr vom Spiel. Dennis Undav! Spiel gedreht, das Schwabenland wackelt. Never change a winning system. Beim dominanten Sieg in Leverkusen hat Hoeneß sein Team taktisch auf Doppelspitze umgestellt. Da Undav mit 2 Vorlagen und Tor der Matchwinner. Und so geht's weiter. Beide Stürmer getroffen. Für Undav Saisontor 10. Alle in den letzten 10 Partien erzielt. Stuttgart wird sich ärgern, wenn sie das nicht noch gewinnen. 3 Minuten vor Schluss. Crunch-Time jetzt. Der Ausgang komplett offen. Der VfB kommt mit wütenden Angriffen. Und auf super Ball. Und das ist Nathai! Nicolas Nathai! Am Neckar bebt die Bude! Auch hier ist es ein Joker, der sticht. Kein Abseits von Wagnermann. Zum ersten Mal macht der in einem Bundesligaspiel 2 Vorlagen. Doch dieser Moment gehört Nathai. Erstes Saisontor vom Dänen. Und was für ein wichtiges. Der VfB startet perfekt ins Jahr 2026. 2 Spiele, 2 Siege für Topmöller und seine Frankfurter. Zum zweiten Mal in diesem Jahr dagegen. Last Minute. Herzschmerz. Der Sieg insgesamt verdient das Team von Sebastian Hoeneß. Dominanter in diesem Duell mit dem Prädikat Topspiel.
Was für ein Start ins Fußballjahr 2026 für den VfB Stuttgart. Erst gibt's das 4:1 bei Bayer Leverkusen und dann wurde am Dienstagabend direkt nachgelegt 3:2 gegen Eintracht Frankfurt. Es gibt einiges zu besprechen und das mache ich wie so oft mit dem Kollegen Philipp Meisel. Guten Morgen.
Guten Morgen und dann schauen wir mal, wie lange das Gmet Wiesle da noch tatsächlich Gmet bleibt beim VfB.
Denn für den VfB Stuttgart geht es am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin. Und wenn es für den VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin geht, dann gibt es einen Gast, der bei uns absolut prädestiniert ist. Und das ist Steffen Görsdorf. Grüße in die Hauptstadt.
Grüße ins Ländle. Und ja klar, wenn wir schon nicht gewinnen, dann machen wir euch wenigstens den Rasen kaputt. Darin sind wir absolute Experten.
Boah, was war das? Wie haben sie bei der Saison gesagt, Trabrennbahn? Das war schon wild am vergangenen Wochenende an der Alten Försterei, ne?
Ja, manchmal ist Timing nicht nur eine Stadt in China, sondern auch ein echtes Herausforderungsproblem, denn wir hatten in Berlin jetzt mal wieder alles, also nicht nur fehlenden Strom und Netzprobleme beim einen oder anderen Kandidaten in dieser Stadt, sondern meine große These ist, der Rasen sollte gewechselt werden und dann fiel der Schnee und das Eis kam. Und nach dem Weihnachtsding war man auch nicht schnell genug. Und jetzt sieht man, was so ein paar Wochen, ich sag mal, mit Schnee und schändlicher Liebe ausrichten können. Und ich bin jetzt schon gespannt, weil es jetzt kaum, glaube ich, noch großartig Pausen gibt, wie lange wir den Teppich wirklich noch durchtragen müssen. Und wir haben die nächsten Doppelspielwochen in der Altfürsterei. Am Samstag spielen die Herren, am Sonntag die Damen. Mal schauen, ob von den Gegnerinnen da irgendjemand in einem Loch verschwindet, weil die sind ja immer nicht so groß. Es wird lustig.
Umso besser, dass das Spiel am Sonntag in Bad Cannstatt stattfindet. Da, das konnten Philipp und ich am Dienstagabend zumindest begutachten, ist der Rasen einigermaßen in Ordnung. Da kann man Fußball spielen drauf.
So sieht's aus.
Für diejenigen unserer geschätzten Hörerinnen und Hörer, die den Felix Mahler vermissen, auch den werden wir später im Verlauf der Folge einige Male zu hören kriegen, denn er hat uns Daten zusammengestellt, natürlich zu den vergangenen Spielen und zum Sonntagsspiel, über das wir natürlich aber dann vor allem mit unserem Steffen sprechen werden, weil er einfach bei Union, ich möchte sagen, die alte Försterei ein zweites Wohnzimmer ist, und deswegen freuen wir uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Zuerst aber, ihr Lieben, die Zeit müssen wir uns nehmen, weil das passiert nicht alle Tage, Philipp, dass der VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen gewinnt. Wir haben es in der vergangenen Woche ein bisschen herauskitzeln wollen mit unserem Folgentitel und gesagt, Leverkusen, es langt. Und tatsächlich hat es gelangt. Der VfB hat Bayer Leverkusen deutlich und hochverdient geschlagen.
Das ist so. Das lief von Anfang an wie besagtes gemähtes Wiesle. Ja. Immer schön zu beobachten, wenn eine Mannschaft, unabhängig ob das jetzt der VfB Stuttgart ist oder eine andere, es schafft, so gut aus Startlöchern rauszukommen. Ja. Also von der ersten Minute an da zu sein, entsprechend aufzutreten und auch Spieler, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten eher nicht dafür bekannt waren, das direkte, schnelle, risikobehaftete Vertikalspiel drauf zu haben, dann plötzlich glänzen. Ja, ich ziele hier auf den Sportskameraden Chapeau ab, logischerweise, der eigentlich bei allen Treffern mehr oder minder indirekt beteiligt war und insgesamt eine Leistung abgeliefert hat, die nicht nur Lothar Matthäus in Richtung Nationalmannschaft hat Rücken sehen. Ja, der Kicker gibt ja immer gern so Ranglisten raus zum Jahresende oder Jahresbeginn. So auch dieses Jahr. Und Jeff Chabot ist, wenn ich es noch richtig weiß, als einziger Deutscher in der Bundesliga spielender Profi in der Kategorie nationale Klasse eingeordnet worden. Internationale Klasse gar keiner, der in Deutschland spielt. Der Deutsches, der in der Bundesliga spielt. Das könnte tatsächlich ausgehen, irgendwann mal. Wer weiß.
Ja, und ich glaube, an der Stelle, bevor wir noch ins Detail gehen, Ehre wem Ehre gebührt, es war auch sein erster Sieg gegen Bayer Leverkusen, Sebastian Hoeneß. Ich glaube, dem sind auch einige Steine vom Herzen gefallen, das hat man richtig gemerkt. Hören wir mal kurz rein, wie er die Partie am vergangenen Samstagabend bewertet hat. Bitteschön.
Ja, ich denke, für uns war es ein Auftakt nach Maß. Generell natürlich der Sieg, aber auch, ich denke, der Start in das Spiel. Die ersten 30 Minuten waren ja fast perfekt. Ich denke, wir haben wenig zugelassen, haben selber schon, denke ich, bevor wir die Tore machen, hatten wir ein, zwei gute Situationen, gute Chancen, machen zwei Tore, dann glaube ich, war es Alex, der durch eine überragende Parade in der circa 30. Minute uns dort ja weiter ohne Gegentor lässt. Und dann ja hat man ja gesehen, dass wir dann wirklich diesen Doppelpack auch nochmal vor der Halbzeit geschafft haben. Und das war dann sicher am Ende auch die Basis dafür, dass wir das Spiel hier gewonnen haben, auch wenn wir in den letzten Jahren auch schon öfter mal dachten, dass wir mehr mitnehmen, als wir dann am Ende in der Hand hatten. Ich denke, dann heute ja, war es aufgrund der ersten Halbzeit schon klar. Zweite Halbzeit war dann offener, Leverkusen mit mehr Chancen als wir, auch dann mit dem Tor. Da war es dann wichtig, dass wir nicht nochmal ins Schwimmen kommen. Ich denke, dann ist es am Ende einfach in Ordnung, dass wir das Spiel heute gewinnen. Vielleicht auch ein Tor zu hoch, aber wir sind super glücklich gegen eine richtig gute Mannschaft gewonnen zu haben, die sicher auch gebeutelt ist von Personalsorgen, ein Tick mehr sogar noch als wir, und trotzdem in Leverkusen zu gewinnen ist was Besonderes. Das können wir wirklich behaupten. Und deswegen sind wir froh. Ich wünsche Kasper und seinem Team alles Gute für die nächsten Spiele.
Ja, spannend übrigens auch, dass er dann hinterher noch bei einer anderen Frage gesagt hat, so richtig dran geglaubt hat er erst, als in der 88. Minute der vierte Offizielle zu ihm kam, um ihm zu sagen, dass es nur 3 Minuten Nachspielzeit gibt beim Stand von 4:1. Steffen, hast du den Kick am vergangenen Samstag gesehen? Und ich glaube, die Frage, die ein bisschen so plakativ einfach auch gestellt werden muss, war der VfB so stark oder war Leverkusen so schwach oder war es beides? Oder wie ordnest du die Partie ein?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Das sind 10 Jahre jetzt gewesen, ne? Wenn ich es richtig sehe.
Fast, ich glaube 2018 war es. Christian Gentner.
Ach nee, 10 Spiele. Ja. Das war's. So rum. 10 Spiele in Folge nicht gegen Leverkusen gewinnen können. Auch hier ist Timing immer ein großes Ding. Wann trifft man mal aufeinander? Darüber sprechen wir nachher noch, wenn wir über Union und VfB sprechen. Der VfB war reif, diesen Sieg einzufahren und er hat es auch getan. Sind oft 2 Komponenten. Ja. Der VfB hat es diesmal komplett auf den Platz gebracht. Leverkusen ist nicht so schlecht gewesen, wie das Ergebnis es darstellt. Und das unterstreicht, wie gut der VfB in dieser Saisonphase ist. Und das fiel auch nicht vom Himmel. Ihr spielt insgesamt eine gute Saison. Ihr hattet einen wackeligen Herbst von den Ergebnissen her. Der war gefühlt eingepreist. Ihr seid am Ende des Tages noch sehr wertstabil in die Saison reingekommen. Und mein vorweggenommener Hot Take, also Sonntag tut euch noch mal was weh, ja, darüber reden wir noch. Und dann müsstet ihr bis März eigentlich durchziehen. Ja, also niederlagenfrei möchte ich mal in den Raum stellen. Ob es nur siegreich ist, das ist was anderes. Und daher, ihr habt die Form, ihr habt sie abgerufen und sie kommt von den richtigen Leuten. Also ihr habt ja gerade Chabot gesagt, man muss dann Chapeau eher mittlerweile bei ihm dann auch in den Raum werfen. Geile Type. Wir brauchen auch genauso einen Verteidiger. Also wir haben ganz viele Schönspieler mittlerweile auch unter uns in der Innenverteidigung, aber wir brauchen so einen Rüdiger-Nachfolger mal. Also einer, der wirklich das Gesamtpaket aufräumt und da kann man, das ist eine Leuchtturmleistung, aber vor allem eine Konsequenz. Also der gehört ja wirklich zu den besten Zweikämpfern. Also Top-Zweikämpfer beim VfB sowieso. Mit, glaube ich, über 150 gewonnenen Zweikämpfen in der Saison. Also wenn irgendwo was brennt, dann löscht er das Ding. Natürlich, völlig überraschend, ist auch die Luftabwehr beim VfB. Ich glaube, über 60 gewonnene Luftzweikämpfe. Da gehört er natürlich auch ganz vorne rein. Also hinter natürlich Union-Verteidigern, die darin eine eigene Masterclass ausbilden. Und mittlerweile ist er auch sogar der Spieler mit der höchsten Passquote beim VfB, wenn ich mich ganz dumm irre.
Das ist ein ganz interessanter Fakt, den du da hinten noch reinwirfst, denn das hängt auch mit jemandem zusammen, der nicht da ist. Und der heißt Luca Jaques. Ja. Als die beiden zusammengespielt haben, war das Aufbauspiel fast ausschließlich Sache des Schweizers. Und Jabot hat nur den Türsteher gegeben. Seit er weg ist, musste er einen Schritt machen, hat quasi diese Aufgabe mit übertragen bekommen, auch weil neben ihm permanent die Leute wechseln. Ja, ob das jetzt Hendricks ist, ob das Jeltsch ist, ob das Sergio ist, das gab ja immer wieder verschiedene Besetzungen. Nur Jabot hat eigentlich immer auf dem Platz gestanden und hat dann von Hoeneß auch noch diese Aufgabe übertragen bekommen. Und ohne dass er jetzt da hinten den sag ich mal, den Rastelli gibt und plötzlich anfängt, irgendwelche hochkarätigen Dinge zu machen. Manchmal reicht es einfach, früh schnell da zu sein, schon zu wissen, wo muss der Ball hin, dann einfach nur mit der Innenseite klatschen lassen. In die Tiefe, in den Raum, direkt zum Mann, kurz, lang, egal. Das macht er wirklich sehr, sehr gut, hat da ein gutes Gespür für entwickelt und ich bin ziemlich sicher, wie gesagt, dass das auch damit zusammenhängt, dass Luca eben seit ein paar Wochen schon verletzt ausfällt.
Was bei solchen Spielen ja dann, finde ich, auch in der Nachbetrachtung, auch aus Fansicht, auch aus Journalistensicht ganz spannend ist, wenn du Partien hast, wo du als sogenannten Man of the Match eigentlich jeden wählen könntest, dann weißt du, es muss eine Top-Leistung gewesen sein. Und das war für mich in Leverkusen so. Das beginnt auch bei Alex Nübel, der genau dann in dem Moment mit einer Monsterparade da war, als beim Spielstand von 2:0, als es wirklich nochmal hätte eng werden können und möglicherweise wieder so ein Leverkusen-Spiel hätte draus werden können. Das geht weiter bei Maxim Mittelstädt, der toi, offensichtlich sich zum Elfmeterschützen einfach herauskristallisiert hat beim VfB und die Dinge auch wirklich souverän versenkt. Das geht weiter bei vor allem 2 Spielern, bei denen ich nicht müde werde, sie lobend zu erwähnen, weil ich weiß, dass sie es vor allem in den sogenannten sozialen Medien nicht immer ganz einfach haben. Joscha Wagnermann und Atakan Karasor, die beide, Joscha Wagnermann den Elfer rausgeholt, ich finde brutal stark, zuletzt auf der rechten Seite. Atakan Karasor, der solange auf dem Platz stand, Alex Garcia komplett auf den Füßen stand und den gar nicht hat zur Entfaltung kommen lassen. Und dann ein Spieler, der dann wirklich Man of the Match wurde, nämlich Jamie Leveling. Und bei dem man, glaube ich, von der ersten Sekunde an gesehen hat, wie heiß der war auf dieses Spiel, wie viel er sich da vorgenommen hatte. Sogar noch ein Abseitstor geschossen, bei dem er sich dann bei Dennis Undorf bedanken konnte, dass er, Zitat, ein paar Döner zu viel gegessen hat, sonst würde er nicht im Abseits stehen. Das hat Jamie Leveling hinterher gesagt. Aber Steffen, auch deswegen haben wir dich ja in die Folge reingeholt, weil dieser besagte Herr Leveling, lang ist sehr, hat auch mal an der alten Försterei Fußball gespielt. Und wie krass findest du seine Entwicklung? Ich finde, das ist für mich wirklich, wir haben ihn zu Beginn der Hinrunde schon gelobt und ich glaube auch da vor dem Unionsspiel haben wir mit dir über ihn gesprochen. Aber der Sprung jetzt ist, finde ich, nochmal eklatant.
Der ganz kurz grätsch ich da rein. Genau genommen hat er nicht gespielt, Christian. Er saß da auf der Bank rum und hat zugeschaut und hat hinten raus Garbage-Time-Minuten bekommen. Oder hat er einen Startelf-Einsatz für euch gehabt? Steffen, ich glaube nicht.
Nein, der sollte dann Minuten sammeln, damit vermeintlich jemand kauft und sich... das ist halt das Ding. Also alles, was Jamie Leveling beim VfB abreißt, ist wunderbar. Also wirklich, Hut ab. Das ist ein Top-Spieler. Und ich konnte dem an der alten Försterei zusehen, dass er im falschen Verein ist. Zum falschen Zeitpunkt. Ich glaube, wenn der in 2 Jahren, in Anführungsstrichen, hätte er eine normale Entwicklung genommen, in 2 Jahren gekommen wäre, dann hätte das halt hingepasst, so mit dem Setting, aber er kam ja noch zu Fischerzeiten, ja, und mit einem jungen, unfertigen Spieler konnte dieser Mann nicht arbeiten, ja, jedenfalls im Setting Union. Bei Mainz sieht's ja jetzt schon anders aus, das ist auch ein anderes Level, was aus dem Nachwuchs hochkommt, plus ich glaube, Leveling einfach mit sich da noch nicht ganz im Reinen war. Ich glaube, er kam auch mit einer Verletzung sogar damals an und ist dann auch immer so eine knifflige Nummer, wie kommst du rein in den Verein? Plus die Art und Weise, wie gespielt wird beim VfB, das passt einfach 1:1, was Jamie Leveling braucht. Ja? Plus er hat hinter sich auch noch einen Speedmaster mit Wagnermann dieser Tage, die sich da gegenseitig ergänzen. Und das ist einfach geil, dem zuzusehen. Also bis auf Sonntag, da habe ich dann ein bisschen Bauchschmerzen.
Verständlich.
Aber das ist halt geil. Also Top Speedmaster, Top Flankengeber mit beim VfB. Ja, Mittelstädt, die teilen sich da die jeweiligen Flügel auf. Das heißt, da gibt's auch keine Monotonie, was wiederum dafür sorgt, dass er immer wieder die Räume bekommt. Mit Undorf so ein, also nicht nur glaube abseits des Platzes einen guten Buddy, ja, die miteinander können, sondern die verstehen gegenseitig, wo so ein paar Räume sind und wo man mal reinspielen kann und wo man vielleicht auch mal einen Fuß weglässt. Und der hat dadurch natürlich auch eine Sicherheit im Abschluss gefunden. Also die Bälle, die der jetzt aufs Tor bringt, unabhängig davon, ob die reingehen oder nicht, das Selbstbewusstsein hätte er in 3 Jahren wahrscheinlich in der alten Försterei nicht aufgebaut bekommen. Und jetzt ist es da und ist auch ein Riesenverdienst vom Trainer.
Ja, und du siehst zwei ganz klassische Dinge, die man auf Trainingsarbeit zurückführen kann oder individuelle Arbeit mit einem Coach, der dafür zugestellt oder abgestellt wurde. Erster Kontakt ist um Welten besser, ja, als er das mal war. Und das zweite ist Entscheidungsfindung. Ja. Leveling war lange Zeit einfach einer, der immer nur, ja, spiel mir den Ball lang, Bruder, jag mich in die Gasse und ich gehe hinterher. Mittlerweile kannst du den auch mit dem Rücken zum Tor anspielen. Der weiß, wann er aufdrehen muss, der weiß, wann er verzögern muss, der weiß, dass er in der Lage ist, sich auch ganz im engen Raum um den Gegenspieler rumzudrehen und zu winden, wenn es notwendig ist. All diese Dinge, die waren halt nicht da. Die sind gewachsen, entwickelt worden. Das siehst du ganz klar, Arbeit, die mit dem jungen Mann gemacht wurde und die fruchtet und trägt Früchte aktuell gewaltig sogar. Ja.
Und man muss mal noch dann lobend auch bei der Arbeit gegen den Ball.
Ja.
Er ist der Top 3-2-Kämpfer beim VfB. Ja. Und es ist einfach so ein Reifeprozess, wenn ein jüngerer Spieler lernt, dass es mehr braucht, um A, Startelf-Spieler zu sein und dann auch noch Leistungsträger zu sein, dass nicht nur die eine Waffe ist, die bringt dich in den Profifußball rein, dass du da bleibst, erfordert das Gesamtpaket.
Und wie wertvoll, also nur ein Beispiel, Mittwochabend, ich saß da in dem Dienstagabend, ich saß im Stadion und dann ging es irgendwann Mitte zweite Hälfte darum, Wechsel bahnte sich an. Der Kollege Scheu, David, sagte mir, der nimmt den Führich runter. Und ich so, du kannst eigentlich den Führich nicht runternehmen. Ah, der macht ein richtig gutes Spiel, ja, heute. Ist richtig frisch, scheint gute Beine noch zu haben. Und Leveling hat einfach schon 70 Minuten lang geackert wie ein Tier. Der ist so viel gelaufen, hat so viel Zweikämpfe geführt. Der muss doch leer sein. Aber er war es halt nicht, ja. Und der Trainer hat einfach drauf vertraut, nee, der bleibt drauf. Der macht es hier zu Ende, ja. Und auch da siehst du natürlich, welchen Stellenwert er hat, ja, beim Coach.
Es ist so beeindruckend, wie er nach hinten mitarbeitet und nach vorne auch, Stichwort Entscheidungsfindung. Wir haben, glaube ich, Philipp auch oft darüber gesprochen, Jamie Leveling kam oft zu Anfangszeiten als Joker rein, so 70., 75. VfB in Führung, und er hatte oft die Chance, den Deckel drauf zu machen, und hat dann einfach, Stichwort Entscheidungsfindung, genau den Fehler gemacht, meistens in wirklichen Mattsituationen einfach den Torwart angeschossen. Wenn ich jetzt sehe, wie dieser Kerl vor dem Tor die richtigen Entscheidungen trifft, den Außenriss verwendet, also dieses erste Tor in
der Deventer, durch, ja, das ist gut.
In Deventer hat er ein ähnliches, aus einer sehr ähnlichen Position genauso gemacht. Macht, ja. Und dann dieser starke Schuss, den er hat, mit links, mit rechts, aus der Distanz, das ist schon das komplette Paket.
Schön, dass du gerade noch das Stichwort droppst. Ihr erinnert euch vielleicht alle noch, wir haben am Anfang der Saison drüber gesprochen, wer die Truppe trägt. Das war Jamie Leveling. Dann hatte der ein Loch und Deventer war der Knotenlöser. Ab dem Spiel ging es richtig aufwärts. Da hat er seine zwei Dinger gemacht und seitdem reiht er eine Top-Performance an die andere. Er ist gut in die Saison reingekommen, war einer der einzigen oder wenigen, die die Mannschaft dann auch auf die Schulter genommen haben. Das hat sehr viel Kraft gekostet. Daraus resultierte dann eine schwächere Phase nach der ersten Länderspielpause. Und seit dem Winter läuft's. Und zwar wie geschnitten Brot.
Dafür übrigens auch Bienchen an Hottaker Pavlic, der genau das gesagt hat, dass er eine Bombensaison spielt. Er hat gesagt, auf jeden Fall trägt er euch die ersten Wochen, aber dass auch eine gesamte Saison wird, ist natürlich umso erfreulicher.
Vielen Dank für die Blumen. Die gebe ich direkt weiter an unseren Felix Mahler. Der hat nämlich noch mehr Zahlen, Daten, Fakten zu diesem bemerkenswerten Auswärtssieg des VfB Stuttgart in Leverkusen. Bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
4:1 Sieg in Leverkusen, die Daten zum Spiel, zuerst Bayer genannt, dann der VfB. Expected Goals 2,04 zu 2,28, Schüsse aufs Tor 4:8, Großchancen 3:4, also gar nicht so weit auseinander. Ballbesitz 54 zu 46%, das erst das zweite Mal in dieser Saison, dass der VfB in der Bundesliga weniger Ballbesitz hat als sein Gegner. Pässe 567 zu 407, die drittwenigsten Pässe des VfB bisher und die zweitmeisten unter den VfB-Gegnern. Passquote 87 zu 84%, geteilt beste Passquote aller VfB-Gegner bisher, Ecken 5:3, Laufleistung 118,52 zu 123,07 Kilometer, das ist damit die zweitbeste Laufleistung der Schwaben dieser Bundesliga-Saison, Sprints 149 zu 141, gewonnene Zweikämpfe 70 zu 86 und begangene Fouls 13 zu 12. Wie immer noch ein paar Geschichten zum Spiel, denn zum ersten Mal in dieser Spielzeit hatte VfB mit Leverkusen ein Team aus der aktuellen oberen Tabellenhälfte geschlagen, auch nach 8 Jahren, wie schon davor angesprochen, wieder gegen die Werkself gewonnen und schlug diese mit 4:1, zuvor 15 Pflichtspiele in Folge sieglos gewesen gegen Leverkusen. Und der VfB führte bisher nur einmal so in der Bundesliga zur Halbzeit, im September 1982 in Nürnberg, 4:0 zur Pause, also auch das ein Ausrufezeichen im Topspiel.
Vielen herzlichen Dank, Felix, und weil es so schön ist, sprechen wir direkt über den nächsten Sieg des VfB Stuttgart. Und Philipp, ich meine, wir haben jetzt heute die 384. Ich finde auch an der Stelle, hatte ein paar WhatsApp-Chats am Dienstagabend nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt und ein paar Freunde, die mir geschrieben haben und die, wie ich finde, sehr, sehr richtige und wichtige Sachen geschrieben haben. Der Tenor war, lasst uns das bitte mal genießen, was wir gerade haben. Als VfB-Fans, als jemand aus dem VfB-Umfeld, als auch jemand wie wir, der sich beruflich mit dem VfB beschäftigt, einfach mal kurz auch mal zurücklehnen und genießen, was da gerade passiert. Das kommt nicht oft vor, dass du innerhalb von 3 Tagen gegen Leverkusen oder gegen Frankfurt gewinnst, einen Titel in der Tasche hast, nur Sorgen hast, wie du in der Bundesliga, wo du dich irgendwo zwischen den Top 6, Top 7 einreißt und diese ganzen ganz, ganz schlimmen Sorgen von wegen Abstiegskampf und Relegation und sowas weg ist. Ich finde auch da muss man sich mal die Sekunde kurz nehmen, tief Luft holen und sagen, wow, wie geil ist das gerade eigentlich, oder?
Das ist schon so, ja. Ich hatte in diesem Abend nicht eine Minute lang das Gefühl, dass der VfB Stuttgart diese Partie hier nicht gewinnen würde. Ja. Das, obwohl es eigentlich immer nur ein Tor Abstand war, ja, beziehungsweise Gleichstand zweimal. Du hattest die ganze Zeit das Gefühl, die ziehen das, ja, in beängstigend souveräner Manier. Und trotz einer XG-Underperformance, die, glaube ich, auch heraussticht. Also das, wenn man allein Undaf muss halt drei Dinge machen, ja, an dem Abend. Das war schon gut. Das war schon sehr, sehr gut. Auch wenn es einen kleinen Stich natürlich in meinem Sektion Sportwetten Herz gab, weil ich 2-2 getippt habe und dann kommt eben Nick Narte hier da eingelaufen und macht das Ding, macht den Deckel drauf, macht das Ding zu. Vollkommen verdient, logischerweise. Ja, aber
du weißt, Philipp,
ganz kurz geärgert, weil ich natürlich auch mittlerweile so angefixt bin von unserer Tipprunde, dass ich schon während der Spiele reinschaue und gesehen habe, wie viel dreistellig Plätze hatte ich gut gemacht. Ich war wirklich auf dem Weg in das absolute Spitzensegment in unserer 2000 irgendwas köpfigen Tipprunde und leider war am Ende nichts außer leere Hände.
Danke an der Stelle an Nicolas Narte, dass er uns das erspart hat, dem Felix und mir. Du weißt, ich bin sehr mitfühlend mit dir, aber in dem Fall danke.
Ja,
so.
Ja.
Ich würde sagen, auch an der Stelle, nach dem 3-2 des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, hören wir mal, was der Trainer zu sagen hatte, denn auch das fand ich war ganz interessant. Sebastian Hoeneß am Dienstagabend, bitteschön.
Aus unserer Perspektive, wir starten das Spiel denkbar ungünstig, liegen nach der ersten Standardsituation 1-0 zurück. Das hat gefühlt Wirkung gezeigt. Wir waren ein bisschen fahrig. Ich hätte jetzt mal auf die ersten 20 bezogen, waren sehr fahrig. Zu viele leichte Ballverluste. Ich finde aber dann, insbesondere, wo wir dann auch ein bisschen mehr in der Struktur eigentlich gespielt haben, die wir spielen wollten, haben wir ein bisschen mehr Kontrolle. Dennis hat sich mal fallen lassen, hat aufgefüllt. Jamie war ein bisschen mehr auf der letzten Linie, mehr im Zentrum. So, und trotzdem ist es natürlich dann am Ende das Tor, das dann, glaube ich, letztlich komplett den Knoten gelöst hat. Und dann hat es Tini ja auch schon beschrieben, denke ich, geht die Führung absolut in Ordnung. Wir haben vielleicht auch in der ersten Halbzeit schon die Möglichkeit, höher zu führen. Zweite Halbzeit sehe ich ähnlich. Frankfurt erste Halbzeit noch sehr viel auf zweite oder lange Bälle Richtung Knauf gegangen. Zweite Halbzeit mussten wir deutlich mehr, insbesondere dann vorne auch investieren, um sie anzulaufen. Und dadurch hat sich das Spiel ein bisschen geöffnet und trotzdem gehört schon auch zur Wahrheit. Bis zum 2-2 müssen wir einfach das Spiel auf jeden Fall vorentscheiden. Oder zumindest das dritte Tor, ob es dann die Vorentscheidung ist, hätte sich dann zeigen müssen. Aber wir haben einfach genug richtig gute Chancen, das 3-1 zu machen. Und trotzdem war es offener. Genau. Dann fällt es 2-2. War aus unserer Sicht natürlich ein schöner Nackenschlag. Natürlich haben wir auch den Schuss von Christensen danach gesehen. So, und dann haben wir den Lucky Punch. Und ich denke, er ist dann rückblickend verdient, auch wenn es dann am Ende natürlich knapp war. Und dann spricht man auch von einem Lucky Punch. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Ich denke, dass wir jetzt überragend gut gestartet sind. Auch einfach zwei gute Leistungen aus meiner Sicht gezeigt haben. Das ist immer das Wichtigste. Und dann auch die maximale Punktzahl rausgeholt haben gegen zwei richtig gute Mannschaften. Kann es gerne weitergehen, aber das wird es nur, wenn wir auch wissen, was uns gerade so stark macht und da uns jetzt nicht von irgendwas leiten lassen. Fokussiert bleiben ist wichtig. Frankfurt dann und Dino, alles Gute für die weitere Saison.
Ja, Steffen, und da hat man bei Sebastian Hoeneß schon rausgehört, natürlich ist er super zufrieden. Natürlich spricht auch er von einem völlig verdienten Sieg. Ich glaube, das geben die Daten auch her. Das kann ich vorwegnehmen. Und trotzdem war es so, frühes Gegentor, erstes Standard-Gegentor, fünfte Minute nach einem Eckball. Und da hat sich der VfB schon ein bisschen schwer getan, respektive die Frankfurter haben das, finde ich, ganz gut gemacht. Und dann passierte etwas, dass die Frankfurter so ein bisschen negativ auszeichnet in dieser Saison. Sie holen gerne mal den Gegner rein und fallen dann ein bisschen auseinander. Und genau das war, glaube ich, der Fall, als es 1-1 fiel, und da müssen wir auch nicht drum rumreden, das war ein klarer Torwartfehler und der hat den VfB entscheidend ins Spiel zurückgebracht. Ne?
Also bei Frankfurt wurde auf jeden Fall schon mal die Dose mit der Mentalitätsfrage, glaube ich, rausgeholt zum Auftauen, die ja, muss bald gestellt werden. Das rund um die Torhüternummer da, also das ist mittlerweile echt bitter, da muss man auch den Jungen wirklich weiterhin schützen. Vor allem diese Konstellation etc. Also, dass da ja formell zwei Bundesliga-reife Torhüter rumstehen, das ist eine Herausforderung für Frankfurt, aber das müssen wir zum Glück hier nicht debattieren. Ich wollte eher gegenseitig fragen, wie es denn ist, zweimal die Woche das beste Steak der Stadt zu essen, statt nur Maultaschen, aber das ist einfach überragend. Und ich bin mal ketzerisch, ich bin froh, dass ihr die zwei Spiele gewonnen habt. Da ist der Dämpfer am Wochenende, wenn es nur ein Unentschieden gegen uns ist, zu verschmerzen. Wäre bitter, wenn ihr die zwei abgegeben hättet, weil dann wäre richtig Druck auf dem Kessel gewesen. Nicht nur von den Rängen, sondern auch auf dem Platz. Und ihr seid da, wo ihr auch hingehört, aktuell in der Tabelle. Auch wenn die noch ein bisschen krumm und schief ist. Ist übrigens eine absolute Herausforderung, so eine englische Woche mit abgesagten Spielen und dann über Daten sprechen. Also da fühle ich mich, da gibt es so einen Film mit Jack Nicholson, wo er dann nur auf glatte Steine, aber nicht auf die Kanten tritt. So muss man sich dann in der Datenbank vorstellen. Ist unfassbar.
Ja. Besser geht's nicht, hervorragender
Film. Genau, großartig. Das ist ein hervorragender Film mit Jodie Foster, glaube ich, als Bedienung, oder? Ja, der ist ein hervorragender Film.
Und ich hatte ja gesagt, unserer ersten Folge dieser Saison, dass der VfB optimalerweise sich in einen Rausch spielt. Definitiv ist jetzt wieder eine Rauschphase von den Ergebnissen und auch die Art und Weise, wie ihr drin seid, die euch auch wieder in die Top 4 reinspürt. Das war auch so mit meiner Prognose, ihr packt es, ja. Wenn es vorne im Angriff sogar minus Woltemade klappt, das muss man ja auch mal noch betonen, dass es auch ohne ihn wunderbar klappt, vielleicht sogar noch einen Ticken besser, weil die Passung jetzt vorne noch eine ganz andere ist. Und ihr werdet euch da halten. Das ist mein Standpunkt, weil die anderen nicht die Konstanz bringen. Außer eben am Sonntag, da müsst ihr nochmal federn.
Jetzt hast oft genug versucht, dir zu betonen, Steffen, okay?
Helen Hunt übrigens.
Helen Hunt, Entschuldigung,
aber,
ja, nicht Jodie
aber die beiden Foster, kann man mal verwechseln. Ja. Philipp, du hast vorher schon angesprochen, Dienstagabend zusammen mit dem Kollegen David Scheu im Stadion gesessen. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Es wurde ja vorher auch von Sebastian Hoeneß als Topspiel deklariert. Ich fand, das war schon eins, vor allem in der Schlussphase ging es echt runter und drüber.
Ja, auch das ganze Setting ist einfach gut. Ich meine, allein schon, weil Frankfurt damit unter der Woche mit 5.500, 6.000 Mann anrückt. Ja, also das ist ja klar, dass das natürlich dann entsprechend im Rahmen bietet erstmal, der so einem Spiel gut zu Gesicht steht. Und dann haben beide Mannschaften, finde ich, also schon gutes Level abgerufen. Ich fand auch nicht, dass die Frankfurter jetzt da irgendwie niemanden eingeladen haben, sondern es war eher so, dass der VfB Stuttgart das Heft des Handels in die Hand genommen hat und zwar sehr deutlich nach den ersten 10, 12, 15 Minuten. Die hatten einfach gar keine andere Wahl. Also die Frankfurter jetzt, die wurden das wie so eine Art Schlinge, die sich immer enger zog um den Hals, so halt das Gefühl da oben war das, denn die hatten dann einfach irgendwann keine Antworten mehr, weil der VfB so stabil und so gut dastand und nichts angeboten hat, wo du irgendwie hättest reinstechen können. Wir haben die letzten Wochen, Monate oft über Leistungskonstanz gesprochen, im VfB-Kontext, über 90 Minuten ein Level anbieten. Das war jetzt da. Und das war in Leverkusen schon so und jetzt war es eben nochmal so. Du hast nicht diese Phase gehabt, wo du dem Gegner sagst, so jetzt, wenn er wollt, könnt er jetzt nochmal. Die gab es einfach nicht. Ja.
Wobei, hinten raus wurde es ja aber ein bisschen knifflig.
Ja, genau.
Habt ihr im Stadion wahrgenommen, was dazu führte? Also war es einfach eine Überlagerung der Seite oder dass sie dann gesagt haben, die können unmöglich jetzt nochmal ins 1 gegen 1 gehen und dann sind sie aber oder unmöglich diesen tiefen Ball spielen?
Auch da war es eher, fand ich, Frankfurts Leistung, die das dann nochmal eng gemacht hat. Denn das Nachlassen vom VfB, genauso wie es in der ersten Halbzeit andersrum war. Aber ja, insgesamt einfach eine schön anzuschauende Partie, ja, die, glaube ich, auch für einen neutralen Betrachter etwas geboten hat. Und mit einem VfB Stuttgart, der auch einige Dinge gezeigt hat, die ich bei dem Vorbereitungsspiel gegen Luzern schon im Nachgang angesprochen habe. Ja, Überlagerung auf eine Seite, Steffen hat es gerade angerissen, dann diese langen Diagos, ja, mehr oder minder direkt gespielt, das so allein Mittelstädt macht, glaube ich, so generiert drei oder vier richtige Top-Chancen, genau so. Ja.
Das 1-1 übrigens fällt indirekt auch dadurch, weil genau diese Verlagerung vor dem langen Ball von Mittelstädt auf Kauas Santos auch...
Richtig.
Ja.
Wobei, also ganz ehrlich, das habe ich zu David schon auf der Tribüne gesagt und zu Dirk, der war auch dabei, die haben es beide nicht im Live-Moment gesehen, die habe ich beide angeguckt, wie noch was, das ist eine reine Weltklasse-Szene. Das ist für mich die Szene des Spiels, dieser Schubser von Dennis Undav gegen den Frankfurter Abwehrspieler Amman, irgendwas, der Fünfer halt. Das ist eine reine Weltklasse-Szene. Das ist wenn du wissen willst, wie gut Dennis Undaff wirklich ist, dann schau dir diese Szene an. Der hat das in einer Art und Weise gemacht, dass der Schiri das nicht pfeifen konnte. Die Frankfurter haben nicht mal gemeckert, ja. Aber der hat es mit absolutem Kalkül gemacht und genau so temperiert, dass er wusste, der springt dem Santosch jetzt irgendwie durch die Bildfläche und garantiert bei dem seinen Flutschfingern fällt die Kugel runter und ich weiß, dann steht Medo da. Das war komplett beabsichtigt und das sagt so viel über die Klasse und Qualität aus von Dennis Undaff. Nicht, dass er natürlich diese Schlitzohrigkeit hat, schon auch, aber der kann das Spiel so lesen, dass er genau wusste, was passiert, wenn er jetzt diese Aktion macht. Und das war hervorragend, herausragend, das anzuschauen. Und die beiden haben es mir nicht geglaubt. Die haben mich immer gedacht, was hat der gerade gemacht? Schaut euch mal, wir haben oben auch so Bildschirme, da kommt dann das TV-Bild kurz verzögert hinterher. Genauso wie wenn ihr zu Hause nur Stream guckt, so ist es bei uns auf der Tribüne ein bisschen auch. Und dann hast du es dann gesehen in der Wiederholung. Ja, eine Weltklasse-Szene.
Ich finde es super, dass du es ansprichst, weil also für diejenigen, die vielleicht gerade gar nicht so sehr wissen, worüber Philipp Meisel gerade eigentlich spricht, guckt euch mal die Highlights auf YouTube an. Es gibt von dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt so eine sehr gute Einstellung, quasi hinterm Tor, direkt hinterm Tor gefilmt, wo man eben sieht, wie Dennis Undaff Sekundenbruchteile, bevor dieser lange Ball von Mittelstädt bei Kauer Santos ankommt, den Abwehrspieler richtig so ein Stück weit auf den Torhüter draufschiebt, wodurch dann einfach so eine kleine Unsicherheit, eine kleine
es gibt auch schon eine Kollision, also die berühren sich in der Luft. Ja.
Und das ist tatsächlich so ein Stück weit dieses Schlitzohrige, das ist kein Foul, ne? Das ist also nichts, was man in irgendeiner Form abpfeifen kann, aber es ist einfach so ein kleiner, das ist ein bisschen noch Straßenfußball, so ehrlich muss man
voll.
Das sein.
Das ist 100%.
Deswegen finde ich das gut, dass du es angesprochen hast, weil natürlich Dennis Undaff selbst hinterher nach dem Spiel sehr selbstkritisch auch angesagt hat, ich muss hier 2-3 Tore machen. Stimmt auch ein Stück weit. Ich weiß jetzt nicht, was die XG-Werte im Detail sagen. Die werden wir sicher spätestens gleich von Felix noch hören. Er hat natürlich, ist 2-3 Mal super durch lange Bälle eingesetzt worden und konnte das 3-1 machen. Dann hätte es diese 2-2-Situation gar nicht gegeben. Aber er kriegt eigentlich einen indirekten Scorerpunkt für das 1-1. Der nirgends in der Statistik vorkommt.
Er ist an all drei Toren maßgeblich beteiligt. Das 1-1 macht er mit dem Schubser klar, das 2-1 macht er selbst und das 3-1 spielt er den vorletzten Pass. Ich habe ihn bewertet, also ich hatte die Offensive dieses Mal, eine 1,5 von mir bekommen. Ich habe den noch kein so gutes Spiel von VfB machen sehen wie an diesem Dienstagabend. Da war alles da, was du brauchst für einen erstmal natürlich Offensivspieler, Stürmer, aber halt auch für einen Anführer. Für einen Leader, für jemand, der eine Truppe einfach anführt und ihr den Weg zeigt. Das war eine richtig, richtig, richtig gute Leistung. Und wenn sich der gute Julian auf der Tribüne nicht irgendwann mal eine Notiz gemacht hat, da wäre vielleicht einer, den könnte ich mir mal angucken, dann weiß ich nicht, ob der gute Mann wirklich an der richtigen Position sitzt, nämlich als Nationaltrainer diese DFB-Elf ins nächste Turnier führen soll. Weil wenn du den nicht mitnimmst in dieser Form, wenn du den nicht nominierst, dann glaube ich, läuft schon einiges falsch. So, das ist eine Wahnsinnsleistung gewesen.
Ich setz mal noch eins drauf. Also wenn ein Undaff und ein Leveling nicht in der Form, ja, wenn sie die beibehalten, jetzt keinen Einbruch im Frühjahr haben sollten, wenn die nicht im WM-Kader stehen, sondern Ulf und Zwölf, nämlich Gnabry und Sané, dann mache ich auch einen Haken, bevor der erste Ball rollt.
Ja, du musst ja bessere haben. Also wenn du die nicht nominierst, musst du bessere haben, Steffen. Und die sehe ich nicht. Und ich bin jetzt, gut, vielleicht nicht der absolute Experte, ja, aber also das brauchst du auch gar nicht sein. Also das sieht selbst ein Blinder, dass die beiden gerade, der Undaff kann ja über Wasser gehen. Alles, was der macht gerade, hat so Hand und Fuß, den musst du mitnehmen.
Und dennoch, Felix Mahler-Voice, vor ein paar Jahren hätte der VfB dieses Spiel 2-2 gespielt. schöne Grüße an der Stelle. Dass der VfB es hinten raus aber 3-2 gewinnt, liegt an einem, wie ich finde, wie am Reißbrett herausgespielten Spielzug. Angefangen von Atta Karazor, nochmal, für mich auch einer der Besten, auch in diesem Spiel, der nochmal antreibt und dann gerät er bei raus zu Joscha Wagnermann, den ich auch gerne nochmal lobend erwähnen möchte. Und dann, und ich glaube, das ist so ein richtiges, endlich Nicolas Nartey, der das Siegtor schießt. Gegen Bayern ist ihm einer wegen 3 Millimetern Abseits zurückgenommen worden und gegen Frankfurt macht er den Siegtreffer. Ich glaube auch, das ist eine Top-Geschichte.
Du brauchst halt einen Spieler, der im Frühling dann erst da ist. Ne? Und ich glaube, also ich drücke die Daumen, auch aufgrund der Biografie von Nata, dass das jetzt mal hält, alles in seinem Körper, und er die Performance da als Joker auch mit draufbringen kann. Dann ist das, glaube ich, wirklich ein Winterneuzugang der schönsten Art.
Philipp, ich glaube, wir haben in der vergangenen Woche auch über ihn gesprochen, aber dieser Moment gegen Frankfurt macht das Ding komplett rund, ne?
Ja, wobei ich jetzt eigentlich trotzdem nur noch mal das wiederholen könnte, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Das ist die Geschichte schlechthin, ja. Wenn du, ich habe die Tage, am Montag ist wieder Pubquiz, ja. Wir reisen dieses Mal wirklich an, also dahin, wo es wirklich weh tut. Wir gehen nach Maulbronn. Da ist, läufst du 300 Meter und bist wirklich, stehst im Badischen. Ja, also das ist Grenzgebiet. Und ich habe seit ein paar Pubquiz-Folgen habe ich immer so eine Frage dabei nach dem Motto, wer bin ich? Also ich erzähle quasi 5 kleine Geschichten und frage nachher, wer bin ich, und die Leute müssen eben wissen, welcher Spieler da ist. Und eine dieser 5 Fragen, nehme ich jetzt vielleicht was vorweg, aber die dreht sich um Nicolas Narte. Ja, und beginnt mit, ich bin einer der dienstältesten Spieler beim VfB Stuttgart. Mhm. Der Kerl ist seit 2019 da. 2019. Außer ihm sind jetzt, glaube ich, nur noch der Kalle und Bredlo so lang da. Weil Silas ist weg, der kam auch in diesem Sommer.
Karasor vielleicht.
Karasor, genau, Atta. Ja, so. Die 4 sind's noch. Aber Nick Narte hat einfach in diesen Jahren 33 Bundesligaspiele
Wahnsinn.
Für den VfB Stuttgart gemacht.
Wahnsinn.
33. Weil er natürlich A, zweimal verliehen war, ja, aber eben auch 2,5 Jahre gefühlt durch einen Knorpelschaden im Knie und Folgegeschichten einfach überhaupt nicht zur Verfügung stand. Und dann so einen Return hinzulegen. Und das sind ja keine Gutzle-Einsätze, die der hat. Ja, der Trainer kommt, den schmeiße ich jetzt nochmal hinten da rein, damit er sich ein bisschen belohnen kann für diesen, das ist ja verdient. Der spielt ja, das ist ja mittlerweile Position 12, 13 im Kader. Entweder spielt er oder er kommt als erster oder zweiter Mann rein. Und das bist du, die Position, die kriegst du nicht, weil du einfach Grütze kickst und trainierst, sondern die hast du dir natürlich durch Leistung erarbeitet und durch Qualität, die du auf den Platz bringst. Und das zeigt er in jedem Spiel, egal ob er, das ist ja das Nächste, egal wo der, den kannst du wahrscheinlich für Nübel auch da hinten reinstellen. Das wird er auch noch gut machen. Ob du den jetzt Innenverteidiger, Außenverteidiger, Sechser, Achter, Zehner, was weiß ich, das spielt dir alles. Jede Rolle, jedes System, jede taktische Ausrichtung ist dem vollkommen wurscht. Das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser oder so ein Leatherman, ja. Der MacGyver des VfB Stuttgart. Der Typ ist Wahnsinn, ja. Also das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Und du siehst auch in seinen, also wenn man sieht es nicht oft, aber wenn die Kamera gut drauf hält und der geht in den Zweikampf oder läuft, der lächelt, wenn er kickt, weil er einfach sich selber so sehr freut über das, was er da gerade anbieten kann, dass es ist einfach nur großartig, dem zuzuschauen.
Nicht nur er lächelt, sondern auch wir lächeln, wenn wir unseren Felix hören. Der Zahlen, Daten, Fakten hat zum Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
3:2 Heimsieg gegen die Eintracht. Die Daten zum Spiel. Zuerst der VfB genannt, dann Frankfurt. Expected Goals 3,08 zu 0,83. Der höchste XG-Wert des VfB in dieser Bundesliga-Saison bisher. Schüsse aufs Tor 11:5. Auch das zweithöchste Wert des VfB. Großchancen 7:1. Höchstwert beim VfB und natürlich deutliche Unterschiede hier zu bemerken. Ballbesitz 58% zu 42%. Das wieder ein bisschen back to normal nach Leverkusen. Pässe 475 zu 330, beides wieder relativ niedrige Werte. Passquote 84% zu 80%, Ecken 10:2, der zweithöchste Wert des VfB. Laufdistanz 120,23 zu 118,55 Kilometer. Sprint 156 zu 168, da war Frankfurt gut dabei. Gewonnene Zweikämpfe ist ein anderes Bild, 109 zu 72, hier dominant überlegen der VfB. Begangene Fouls 8 zu 15 und auch das ein hoher Wert unter den VfB-Gegnern. Dann noch weitere Geschichten zum Spiel, hier natürlich besonders besonders interessant mit dem Hinrundenabschluss dazu noch. 15 Frankfurter trafen schon diese Bundesliga-Saison. Kein anderer Verein hat so viele unterschiedliche Torschützen. Problem bei Frankfurt, schon 36 Gegentore einstecken müssen. Mehr waren es lange nicht mehr in der Hinrunde. Vereinsnegativrekord steht bei 38. Nun zum VfB. Dennis Unhoff hat alle seine 10 Saisontore in den vergangenen 10 Bundesligaspielen erzielt und damit jetzt auch schon einen Treffer mehr als in der kompletten vergangenen Saison. Nata erzielt in seinem 34. Bundesligaspiel sein erstes Tor und sorgte damit mit dem Sieg noch kurz vor Schluss gegen die SGE. Damit hat der VfB wie vor einem Jahr auch die ersten beiden Bundesligaspiele des neuen Kalenderjahres gewonnen. Damals wurde auch das dritte noch gewonnen. Nun käme Union Berlin und Thema Hinrunde. Erstmal 50 Bundesliga-Siege hat Sebastian Hoeneß eingefahren beim VfB Stuttgart. Er ist der vierte Trainer, der das geschafft hat in der VfB-Historie und er ist halt eben irgendwo auch Mr. Hinrunde. Hat nun 3 Hinrunden beim VfB Stuttgart gecoacht. 23-24 kamen 34 Punkte und Platz 3. 24-25 29 Punkte und Platz 5. Und nun 25-26 3 Punkte mehr als in der Vorsaison. 32 Punkte und damit Platz 4. Macht im Schnitt 31,67 Punkte pro Bundesliga-Hinserie. Das ist ein Bereich an Punktzahl, die der VfB auch gerne mal erst zum Ende einer vollen Saison hatte. Reiht sich dementsprechend auch in die Top-Hinrunden der VfB-Historie ein. Hier mal sortiert, 03-04 gab es 35 Punkte, 83-84 gab es 35 Punkte wieder, 23-24 wie eben schon gesagt 34 Punkte, selbe Punktzahl auch 78-79, 34 und dann auf Platz 5 kommt schon 25-26 die aktuelle Saison mit 32 Punkten. Eben dazu auch auf Platz 6 punktgleich die Meistersaison. 06-07, auch damals 32 Punkte.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Und wir gehen ohne große Umschweife in die Werbung. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Zurück mit dem NLZ und ein Philipp Meisel war am vergangenen Wochenende im Sindelfinger Glaspalast und hat dort einen zweiten Platz des VfB Stuttgart beäugen dürfen.
Das ist korrekt. Ich hatte wie immer viel Spaß und als allererstes mal vielen Dank an alle, die mich angesprochen haben, die uns auch, ihr in dem Fall, aber uns natürlich an uns alle gemeint, einfach auch nochmal Lob ausgesprochen haben für das, was wir da tun. Ich habe einen VfB Stuttgart gesehen, der die beste Mannschaft in der Halle war und das auch gezeigt hat. Nur in den einem Spiel, wo es wirklich drauf ankommt, da nicht. Und das war das Finale. Deswegen hat Basel das gewonnen, hat das auch verdient gewonnen. Für den VfB Stuttgart schade, denn er hätte Einzigartiges geschafft. Noch nie hätte es eine Mannschaft gegeben, die dreimal in Folge dieses Turnier gewinnt, das es jetzt auch schon seit 34 Jahren gibt. Aber die Basler haben sehr clever gespielt und waren einfach da, als der VfB Fehler gemacht hat. Und haben die eiskalt ausgenutzt. Und wenn du mal in der Halle, in dem Format, bei der Qualität, die da auch angeboten wird, mit 2 Toren zurücklegst und es ist schon zweite Halbzeit, noch 3-4 Minuten auf der Uhr, dann ist das Thema durch. Das kriegst du eigentlich nicht mehr gedreht auf dem Niveau. So ging es im VfB auch. Und schlussendlich stehen sie dann ohne erneuten Titel da, aber, und das hat, glaube ich, auch, oder wird, glaube ich, auch Tobi Rathgeb gleich, den wir gleich hören, nochmal zum Ausdruck bringen. Der eigentliche Lerneffekt, der dieses Turnier für die Jungs bringt, der ist viel höher einzuschätzen als ein Titel, also als der Turniersieg. Die spielen da 2 Tage lang unter dem Brennglas, vor großer Öffentlichkeit, Fernsehen ist live drauf, ständig Interviewanfragen, dann dazu dieses Format, 5-5, Rundumbande, Kunstrasen, schnelle Entscheidungsfindung notwendig. All diese Dinge, davon werden die Jungs profitieren. Mehr als wenn sie noch in diesem Endspiel der ganzen Geschichte die Krone aufgesetzt hätten und das Turnier dann voll gewonnen hätten. Das geht schon in Ordnung so.
Ja. Und du hast es gerade schon angesprochen, Tobi Rathgeb, der Trainer der U19, hat sich nach dem Turnier am Rande des Sindelfinger Glaspalasts geäußert zum zweiten Platz. Wir sagen, da hören wir auch kurz rein, bitteschön.
Jeder, der es im Stream verfolgt hat oder hier in der Halle, hat gemerkt, wie die Jungs ja, für ihren Traum kämpfen, ne? Und was sie auch drin haben. Also einmal körperlich, aber dann auch mit der Intelligenz, der kognitiven Fähigkeit im Kopf, das schnelle Denken. Die Jungs sind top. Und ich glaube, da haben wir super Werbung gemacht, ja, insgesamt für den Jugendfußball. Ne?
Soweit Tobi Rathgeb. Ja, das Finale gegen den FC Basel, dem wir herzlich an dieser Stelle gratulieren. Natürlich ein bisschen unglücklich, aber alles in allem finde ich, du hast es angesprochen, war der VfB, finde ich, die spielstärkste Mannschaft, die offensivstärkste Mannschaft. Und nee, das Highlight, sage ich mal, am Rande des Turniers, neben den Auftritten des VfB Stuttgart, waren für mich die zwei Spieler des FC Sao Paulo, die tatsächlich mit Handschuhen agiert haben. Im Sindelfinger Glaspalast, auch das muss man können. Aber ich glaube, wieder, Philipp, alles in allem eine runde Nummer. Ne?
Wellington und Zabarelli hießen sie, sind, glaube ich, sogar stark. Brüder.
Muss man sich mal merken.
Ja, und bei Sao Paulo muss man sagen, die haben aus ihren Fehlern von letzten Jahren nichts gelernt. Die haben genauso wieder gekickt wie letzte Saison, haben jedes Spiel verloren. Aber
Stimmung war gut.
Die Stimmung war gut und, das muss man ihnen zugute halten, die sind mit einer U16 da angetreten.
Ja. Und das ist dann schon mal ein Unterschied.
Ja, nee, mit der U16, mit der U17, so rum ist korrekt. Also die hatten zwei 17-Jährige dabei und ansonsten alle 16, während alle anderen Mannschaften maßgeblich 18-Jährige, sogar ein paar 19-Jährige drin hatten. Ja, und das ist dann schon ein Unterschied. Eine Sache noch, ein Highlight für mich gab es tatsächlich noch, und das ist auch was, was ihr euch schon mal merken könnt. Ich habe einen Spielerpapa kennengelernt. Sein Sohn hat zwar nicht mitgespielt, war aber auch in der Halle, spielt beim VfB in U17 und heißt mit Nachnamen Zarella. Und ich habe den Papa kennengelernt. Giovanni Zarella, den kennt ihr alle, Christian ganz sicher kennt ihn.
Ja. Do you know what it feels like? Do you know?
Ja. Ich hab's befürchtet.
Großer Fan.
Ich hab's befürchtet, dass er singt. Jedenfalls, nächste Woche spielt der VfB Stuttgart bei der Associazione Sportiva Roma, ja, bei AS Rom. Und ratet mal, wer in der Jugend für AS Rom gespielt hat.
Giovanni Zarella.
So, und wir machen wie üblich unseren Livestream am Abend vor dem Spiel. Und wenn alles glatt läuft, wird der Sportskamerad Zarella da per Schalte mit dabei sein und mit uns so ein bisschen fachsimpeln über seinen Ex-Verein und natürlich über das Spiel, das ansteht am nächsten Tag. Da freue ich mich schon drauf und auch ihr könnt euch schon mal merken, YouTube-Livestream nächste Woche, der 21. Das ist der Mittwochabend. Ja, also am besten unseren Kanälen folgen und dann kriegt das auch mit, wann wir da loslegen und dann ja, wird's hoffentlich.
Also auch Hörempfehlung von mir. Der Mann hat wirklich im fußballischen Kontext richtig was auf dem Kasten. Das macht sehr viel Laune, dem zuzuhören, wenn der.
Ich saß tatsächlich, Steffen, ich saß am Samstag bestimmt eine Stunde mit ihm, wir haben zwei Spiele zusammen angeguckt. Mhm. Der hat richtig Ahnung. Also der, also der hat richtig Plan vom Sport. Das macht Spaß und das wird er auch. Ja, tatsächlich, ich habe ihn. Kleiner Leak. Ich habe ihn gefragt, du, pass auf, wenn du nächste Woche nicht kannst, wir können auch jetzt hier unten in der Halle, gibt's einen Raum, da hocken wir uns rein, wir nehmen jetzt was auf und schneiden es halt nächste Woche rein. Nee, können wir nicht machen, ich sehe mich so nicht. Naja, bei Rom ist noch der verletzt, das ist nächste Woche eine ganz andere Mannschaft. Wenn ich jetzt da was bewerte, dann ist es nächste Woche nichts mehr wert. So, das sagt schon alles. Hä?
Grandios. Dann hat er sicher auch das Pokal aus der Roma gesehen, die 2-3 gegen Torino ausgeschieden sind. Freue ich mich auf seine Expertise. Nein, wirklich, ausgewiesener Fachmann wird oft irgendwie so ein bisschen beiseite geschoben, aber nicht nur, dass er selbst gekickt hat, er hat auch mal eine Zeit lang, glaube ich, bei Sport 1 die Europa League Shows moderiert und ist voll im Thema. Und ja, ich freue mich riesig, dass das klappt. Riesenhörempfehlung und Sehempfehlung an euch da draußen. Dann erwähne ich noch kurz an der Stelle der Chronistenpflicht halber, dass natürlich auch die U21 um Nico Willig und die Frauen weiter in der Vorbereitung sich befinden. Die VfB-Frauen am Wochenende 0-3 Testspielniederlage bei den Bundesligistinnen vom SC Freiburg. Und das ist aber tatsächlich so ein richtiger Gradmesser gewesen und ich glaube auch da das Team von Heiko Gerber voll im Soll. Auch da geht's ja dann in ein paar Wochen los in der zweiten Liga.
Bei Nico Willig und seinen Jungs schon am Sonntag gegen Duisburg. Die haben ihr einziges Vorbereitungsspiel in Sied in der Türkei gegen Universitatea Craiova.
Nein. Darf ich? Ja, Universitatea Craiova.
Natürlich.
Der rumänische Erstligist.
Jedenfalls haben sie die geschlagen und zwar 3-2, was manche zu der Take veranlasst hat. Naja, da ist der VfB 2 ja eine Conference League Mannschaft.
So.
Denn in der Conference League hat
Universitatea Craiova
gegen den ersten FSV Mainz 05 gewonnen. Ne? Nur mal so.
dieses Jahr nicht dabei in der Conference League, aber trotzdem weiterhin konstant in der Bundesliga, ist der erste FC Union Berlin. Und das ist das Stichwort für uns und unseren Steffen Görsdorf. Und Steffen, an der Stelle vielleicht die erste Frage mit Blick auf die Partie am kommenden Sonntag. Wie sehr ärgert es dich, oder ich möchte fast fragen, demütigt es dich als Unioner, dass der Kicker die 11 des Spieltags rausbringt, noch bevor überhaupt am Donnerstagabend das Spiel Augsburg gegen Union stattgefunden hat?
Das ist purer Realismus, würde ich was sagen. Und ich fand schon ein bisschen frech. Nicht übel, ja. Ich glaube, das wird heute auch ein absoluter schöner Kick, ja, den alle erwarten. Und ich hoffe einfach, dass sich keiner verletzt. Wir in Augsburg gewinnen, ja, und das Thema schön zumachen. Ja, und dann können wir ganz tiefenentspannt bei euch in Stuttgart auflaufen.
So, weil das finde ich tatsächlich spannend, dass sozusagen, du hast dieses Spiel am Sonntag 15:30 VfB gegen Union. Und die Eisernen sind diejenigen, die mit dem Donnerstagsspiel in der Tasche nach Stuttgart kommen. Und der VfB hat zwar, finde ich, ein bisschen krumm. Ich glaube, Felix Mahler, Philipp, hat sich letzte Woche schon wahnsinnig auch über diese Ansetzung echauffiert. Wie siehst du es, Steffen? Ist es so, sagst du, ach, ich erinnere mich an alte Conference League-Zeiten und das nehmen wir alles mit? Oder?
Na, erstmal für die Jungs bedeutet es ja, dass sie unter der Woche nicht trainiert haben. Also jedenfalls kein echtes Training gemacht haben, was in Anbetracht der Temperaturen und Außenbedingungen, glaube ich, für die eher ein Geschenk ist, dass sie wirklich Pflichtspiele haben. Ich glaube, das ist für die Jungs insgesamt stemmbar. Also ja, alles Vollprofis. Ne? Und den Rhythmus sollten sie da mitgehen, zumal sie in Augsburg sich wahrscheinlich beide 90 Minuten lang die Bälle lang um die Ohren hauen. Ich weiß nicht, wie viele Sprints dann da wirklich dazugehören. Spaß beiseite. Ich glaube, in der jetzigen Phase war es gut, so eine englische Woche mal drin zu haben. Ob das jetzt ein absolutes Geschenk ist, das sage ich euch am Sonntagabend.
Natürlich.
Ist es eine Ausrede oder ein Grund. Wir waren näher und heißer dran an dem Thema. Nein, derzeit gut. Soll man nicht überbewerten. Mal trifft's einen beim Würfelbecher der Spieltagsplanung und mal nicht. Und hier hat's uns halt getroffen. Ne? Also darf weder Ausrede noch Argument sein.
Wie bewertest du generell die Saison der Unioner? Wir haben ja, du hast uns vorher schon dran erinnert, vor dem ersten Spieltag miteinander gesprochen. Und da ist genau das passiert, was du aus deiner Sicht gehofft hast. Nämlich, dass Union diesen Kaltstart nutzt, den VfB ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, dann gab es dann 2-1 Heimsieg. Ich glaube, das sind bis heute wichtige 3 Punkte für Union, wenn man sich die Tabelle anschaut. Jetzt zuletzt am vergangenen Wochenende nach 0-2 immerhin noch 2-2 gegen Mainz. Ich glaube, auch das war wichtig, um den Abstand so zu halten auf die unteren Plätze. Wie bewertest du generell die Saison?
Die Saison ist krisenfest durchgegangen zum Glück. Ja, also es gab kein absolutes Megatief, wo wir richtig unten drin standen, wie es bei den Mainzern zum Beispiel dann war von den Ergebnissen her. Wir haben in Anführungszeichen zum Glück rechtzeitig immer mal wieder gepunktet, dass es nie richtig wehtat. Wir haben uns jetzt oben festgesetzt, weil auch andere einfach richtig hart federn lassen. Wir haben aber, das muss man auch ehrlich sagen, wir spielen keine optimale Saison im Sinne der Ergebnisse, weil wir haben jedes Spiel liegen lassen, wo wir den Klassenerhalt gefühlt vorzeitig klar machen können. Wir lassen Heidenheim zurück in die Bundesliga, in Anführungsstrichen, ja, auf denkbar schmerzhafteste Art und Weise in einem Heimspiel.
2 Tore in der 90. gekriegt.
Richtig.
Ne?
Ja. Gegen Mainz holen wir zum Lückenpunkt, ja, vom Ergebnis her und Spielverlauf. Das ist verdient gewesen, dass wir noch den Punkt holen, aber das Ding müsstest du eigentlich auch gewinnen, wenn du vorzeitig wirklich das Thema Klassenerhalt eintüten willst. Und wir holen aber gegen vermeintlich übermächtige Truppen, die in einer absoluten Topform sind, rechtzeitig die Punkte auch mal. Das hat gegen Leipzig wunderbar funktioniert. Es hat in der Hinrunde auch wunderbar geklappt, als Frankfurt voll im Hype war. Und dann fahren wir hin und Meister Berg sagt sich, heute zeige ich es mal allen, dass es klappt. Nicht zufällig, dass es auch gegen Leipzig gezeigt hat. Und naja, also das Gute ist, wir kommen jetzt auch wieder. Und wir punkten gegen Bayern, ja. Spielen groß auch auf im Pokal, sogar mit 2 Gastgeschenken vorab per Standard. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das nochmal reproduzieren können am Sonntag.
Da bin ich mal vorsichtig optimistisch.
Wie er sich räuspert.
Ja, weil, bei allem Respekt vor diesen beiden Auftritten, die der VfB jetzt hingelegt hat, ich traue dem Braten noch nicht. Ja, und,
ich wollte gerade fragen, nämlich wie oft habt ihr 3 Spiele in Folge konstante Leistung von eurer Mannschaft gesehen in dieser Saison?
Immerhin, ich kann Mut machen, genau vor einem Jahr hat der VfB das auch geschafft, ist auch mit einer englischen Woche in der Bundesliga reingestartet und hat genau auch dann 9 Punkte aus 3 Spielen geholt. Da gab es unter anderem, glaube ich, auch unter der Woche ein Heimspiel gegen Leipzig, auswärts Augsburg war, glaube ich, das erste, dann kam Leipzig und dann kam noch ein Spiel. Und ich meine, dass es da auch 9 Punkte aus 3 Spielen gab.
Das riecht schon.
Englische Woche. Aber Philipp und ich, wir gucken beide schon so, wir ziehen beide so ein bisschen unsere Gesichtszüge, weil wir wissen, und ich glaube, das weiß man auch beim VfB, das weiß auch Sebastian Hoeneß, Union Berlin ist ein ganz anderer Schnack als Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Das wird fast eine andere Sportart. Und und insoweit tatsächlich auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit, auch aus den Erfahrungen des Spiels in der Hinrunde. Und wenn ich mir wirklich danach anschaue, Steffen hat das, glaube ich, am Anfang der Folge schon ein bisschen angerissen, wenn ich mir danach anschaue, Roma, Gladbach, Young Boys, Freiburg, das sind tatsächlich prinzipiell von Gefühl her für mich Spiele, die ich lieber spiele als zu Hause gegen Union Berlin. Und insoweit hast du, finde ich, schon ein Stück weit einen Punkt. Und jetzt kommt es aus meiner Sicht drauf an, schafft der VfB diesen Schalter umzulegen? Schafft es das Team am Sonntag zu ackern? Weil ich glaube, was anderes wird es nicht werden.
Er muss keinen Schalter umlegen, der ist ja umgelegt. Du musst ihn da belassen. Ja, das ist, also du darfst jetzt einfach den Fuß nicht vom Pedal nehmen.
Ja.
Und für mich riecht das alles so sehr nach letztem Januar. Ja, du startest da rein, 4 Siege, Nagels, was war das da noch? Was war der erste Gegner? Der internationale, damals war es
Bratislava.
Bratislava, genau. Machst da.
Der Nachtzug
nach Bratislava, genau, so war's. Und dann kommt Paris und dann ist die ganze Herrlichkeit, hat sich dann gezeigt, es ist einfach nur ein Kartenhaus. Ja, was in sich zusammenfällt und dann über Wochen, über Monate, bis in den Mai hinein haben die gebraucht, um sich davon zu erholen. Und diesen Fehler, den darfst du jetzt einfach nicht nochmal wiederholen. Ja, das, die wissen das immerhin, die haben einen Erfahrungswert, auf den sie zurückgreifen können. Ich habe vor 2 Wochen mit beim Trainingsauftakt mit Medo gesprochen, da haben wir das auch zum Thema gemacht. Da hat er auch gesagt, hey, wir haben es gar nicht so groß thematisiert, jetzt in den Tagen, weil wir es vor der Saison schon gemacht haben und wir wissen, auf was es jetzt ankommt. Die einzige, ich habe das auch kommentiert, glaube ich, nach dem Spiel gegen Frankfurt, die einzige Option ist jetzt wachsam bleiben und Fuß auf dem Pedal lassen. Nur so geht's. Wenn du jetzt meinst, du kannst das jetzt hier irgendwie taktieren oder sagen, hey komm, wir versuchen mal Union ein bisschen gechillter anzugehen, weil dann kommt er jetzt Rom, dann kommt Gladbach, dann kommt Freiburg, dann kommt dies, dann kommt das, dann kommt Ananas. Das wird nicht funktionieren. Du musst jetzt durchziehen, draufbleiben und nur so hast du eine Möglichkeit. Aber ich traue dem Braten einfach nicht. Ja, wir werden sehen, was sich da Sonntagmittag 15:30 dann abzeichnet.
Immerhin, was wir jetzt schon sagen können, auch vor dem, ich möchte fast schon sagen, Bundesliga-Klassiker des ersten FC Union beim FC Augsburg am Donnerstagabend, gibt's ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum VfB und zu den Eisernen und die hat unser Felix Mahler zusammengestellt. Bitteschön.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
2 Heimspiele in Folge und der Rückrundenauftakt der VfB gegen Union Berlin. Hier die Daten zum Spiel. Zuerst der VfB genannt, dann Union Berlin. Platz 4 in den Toren der VfB 32 Stück gemacht gegen Platz 11, 22 Tore bei Union. Torschüsse auch deutlich, Platz 2 gegen Platz 13. Gleichstand bei den Gegentoren, Platz 11 gegen Platz 12, beide 25 Tore kassiert. Passquote Platz 4 mit 85,6% im Schnitt gegen Platz 18 bei Union Berlin mit 75% im Schnitt. Ballbesitz jetzt Platz 3 mit 55% im Schnitt beim VfB Stuttgart gegen wieder Platz 18 Schlusslicht 40% im Schnitt bei Union Berlin. Gesamtgewonnene Zweikämpfe Platz 3 gegen Platz 13, durchaus etwas überraschend bei den Berlinern. Gesamtgewonnene Kopfballduelle Platz 5 gegen Platz 2, Flanken aus dem Spiel der VfB mittlerweile Spitzenreiter auf Platz 1 gegen Platz 13, Karten Platz 7 gegen 4, Faust am Gegner Platz 10 gegen 2, Laufdistanz Platz 2 gegen Platz 11, Sprints Platz 8 gegen 16, intensive Läufe auch noch Platz 7 gegen 13. Auch hier durchaus überraschende Werte dabei. Man dachte eigentlich ja, Union so ein Team, das ackert, aber das geben diese Werte hier nicht unbedingt her. Wie immer 13 Kategorien hier gewesen in der Vorschau. 11 Stück sprechen für den VfB, 1 für Union und einmal ausgeglichen, also durchaus eine klare Geschichte hier. Gesamtmarktwert Platz 6 gegen Platz 16. In der aktuellen Tabelle Platz 4, 32 Punkte gegen Platz 9, 22 Punkte, 10 weniger bei Union Berlin. Heimtabelle dazu auch Platz 4 gegen aus der Tabelle Platz 11. Bisher gab es 6 Bundesliga-Heimspiele gegen Union Berlin, 3 Siege, 2 Remis, einmal verloren. Alles Gesagte spricht also durchaus für gute Voraussetzungen für den Sonntag.
Vielen Dank, Herr Mahler. Und das bringt uns zu einer sehr beliebten weiteren Kategorie. Jingle bitte.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Der Gast hat natürlich die erste Wahl.
So ist es. Steffen, Union, finde ich, ich habe mich vorher ein bisschen durchgeklickt, spannender Kader, viele spannende Akteure. Und es gibt aber trotzdem einige, auf die man so ein bisschen den Fokus setzen sollte. Ich glaube, gerade auch, wenn es um das Gegner-Scouting geht.
Also das große Thema wird ja, glaube ich, Geschwindigkeit in dieser Partie. Also können wir euch den Stecker ziehen? Als Berliner kriegen wir das sogar manchmal ohne Strom hin. Und das muss das Hauptthema sein. Also ich habe mal in die Daten geguckt. Ihr habt 6 Spieler in den Top 40, die über 35 km/h Topwert schon hatten jetzt im Sprint in irgendeiner Ligapartie. Ja? Wir haben Olli Berg. Ja? Und das war's dann. Tim Skarka, aber der ist mal wieder verletzt. Und das Thema ist halt, kriegen wir einmal Olli Berg ins Rennen? Und noch viel wichtiger, kriegen wir alle eure Sprinter gestoppt. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir wirklich eine Chance in dieser Partie. Und daher müsste Olli Berg halt wirklich gesetzt sein und ins Spiel gebracht werden durch einen hervorragenden Langball.
Er weiß, wie er uns triggert, Philipp. Er weiß es. Er muss nur den Namen sagen, das reicht schon. Aber Olli Berg, auch einer, der den VfB schon ein paar Mal wehgetan hat, noch im Trikot von Werder Bremen. Übrigens, schnelle Spieler, gutes Stichwort, Steffen. Ganz kurzer Rückblick. Schnellster Spieler in Leverkusen, Ramon Hendricks, mit über 35 km/h. Muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen.
Den haben wir vor lauter Lobhudeleien dieser letzten, jetzt dann 50 Minuten komplett links liegen lassen. Der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht gegen Frankfurt. Richtig, richtig gut.
Und wie gesagt, das ist schon richtig, was Steffen sagt. Nimmt der VfB das an, lässt er sich überrumpeln und dann ist es genau das. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, Steffen, dass die Unioner dem VfB den Ball überlassen werden, wahrscheinlich in Großteilen.
Das sind wir ein guter Gast. Ja.
Ein lockeres Achselzucken von ihm, ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber genau das ist ja übrigens der Grund, warum ich mir Ilias Ansar rausgesucht habe. Denn wer sich nochmal, ja, sag ich mal, masochistisch betätigen will und sich die Highlights des ersten Spieltags anschauen will, Steffen Görsdorf wird's gefallen, uns nicht so, der wird sehen, dass die beiden Tore, von denen eins ein Welttor war von Ilias Ansar gegen den VfB, tatsächlich ganz, und das sage ich mit allem Respekt, stupide gefallen sind. VfB kontrolliert das Spielgeschehen, spielt sich die eine oder andere, auch ein bisschen größere Chance raus in der ersten Viertelstunde. Und dann Langholz vom Torwart, ein langer Ball, über 60, 70 Meter. Ansar nimmt den Ball an, ein Abwehrspieler schläft, Distanzschuss, zack, 1-0. Das zweite Tor, kurz vor der Pause, das war, glaube ich, noch Nachspielzeit, erste Hälfte, ein ganz schnörkelloser, schneller Spielzug über die rechte Seite, Pass zurück in den Rückraum, Höhe 16er, Ilias Ansar, 2-0, Union. Um's mal ganz salopp zu sagen, der VfB hat versucht, Fußball zu spielen und Union hat die Tore geschossen. Das ist etwas, was verdächtig oft passiert in diesen Aufeinandertreffen. Steffen und ich saßen beim 4-4 in der letzten Saison auf der Tribüne und das musst du halt verhindern. Dass Union dazu allerdings in der Lage ist, das hat man jetzt auch am Samstag gesehen, denn diese beiden Dinger gegen Mainz sind ja auch eine Standardsituation und einmal zur Stelle gewesen. Wenn du gegen Union 10 Sekunden unaufmerksam bist, dann kann das schon reichen, uns klingelt hinten. Und genau das muss der VfB verhindern. Und dabei Ilias Ansar bitte im Blick behalten.
Ich möchte nochmal einen Bogen schlagen zum Junior Cup.
Okay.
Ich meine, vor ein paar Jahren, da den Mann gesehen haben, zu haben, den ich jetzt auf meiner Liste habe, der heißt Leopold Querfeld. Das ist ein Österreicher, mittlerweile Nationalspieler, und der war mit Rapid, meine ich, in Sindelfingen. Ich meine, ihn dort einmal gesehen zu haben. Ich müsste es aber nachschauen in meinen Unterlagen. Unabhängig davon, der Junge ist gut. Zu gut für Union schon. Sorry, Steffen. Der müsste eigentlich schon längst woanders kicken. Das wird er auch nächste Saison. Ist ein Spieler, der was mitbringt, was ich sehr schätze, nämlich so ein Gesamtpaket. Der ist natürlich Abwehrspieler, ist eine Kante, ist 1,90 groß, ist schnell, robust, zweikampfstark. Aber er kann halt auch offensiv Akzente setzen. Er kann Tore machen. Er hat, glaube ich, in dieser Saison bisher in 3 DFB-Pokalspielen schon 4 Buden und so weiter. Er hat in der Bundesliga noch nicht getroffen, aber in der letzten Saison zwei, drei Banger rausgehauen, die, glaube ich, in jeder Jahreszusammenfassung nachher auch nochmal liefen. Unter anderem gegen den VfB.
Richtig.
Bei dem 4-4.
Nominiert fürs Tor des Jahres, unter anderem.
So. Und ich mag den einfach, weil der das auch, das, was er auf den Platz bringt, völlig unaufgeregt tut. Als ob es so irgendwann nebensächlich wäre. So, ja, mache ich halt mal kurz hier eine Baller, einfach mal eine Topleistung auf den Platz und mal gucken. Ja. Hab gerade nichts anderes zu tun, so nach dem Motto. Ja, so spielt der Fußball, ich mag das sehr und deswegen ist er mein Mann auf unserer Liste für dieses Spiel.
Dann kommen wir nicht drum rum, diese Kategorie hier abzurufen.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Wir tippen das Spiel und Steffen, wir haben dich jetzt knappe 60 Minuten darüber sinnieren hören, wie heiß man als Union auf dieses Spiel beim VfB ist, wie viel da drin ist. Man muss auch sagen, der VfB liegt Union ein Stück weit auch. Wie siehst du die Partie? Was erwartest du und wie geht's aus?
Realistisch kriegen wir da 4 Dinger auf den Sack und müssen noch froh sein.
Ja, das macht erst doch klar. Mr. Understatement. Ja, ja.
Aber wir ziehen das Ding 2-1.
Philipp, ich bleib dabei, auch weil ich von meinen Kumpels regelmäßig gelobt werde, wenn ich nicht auf Sieg tippe, weil es dann meistens gut ausgeht. Aber ich bleib dabei, dass ich irgendwo diesen kleinen Kloß im Hals habe. Trotz dieses Traumstarts bei Union ist das einfach so. Vielleicht bin ich dann ein Stück weit geschädigt. Ich sag 1-1.
Ich gehe auch auf Unentschieden, aber es wird noch dröger. Es wird ein 0-0.
Gottes Willen. Das kann keiner wollen.
Doch, ja. Kaufe ich auch.
Ja. So, schöneres Schlusswort kriegen wir, glaube ich, nicht. Ja, außer natürlich die Tatsache, dass wir euch gerne alle unsere Kanäle ans Herz legen. Philipp hat es auch schon angesprochen, gerade in der Woche vor dem Spiel in Rom gibt's einiges bei uns auf YouTube, Insta, in unserem WhatsApp-Kanal. Folgt uns auf allen Socials unter @meinVfB. Und wenn ihr uns auch zeigen wollt, dass wir nicht so gut sind, was das Tippen angeht, dann sei euch nochmal unser Tippspiel ans Herz gelegt, kicktipp.de/meinVfB. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann da sogar auch Kommentare hinterlassen. Also wer sich auch nochmal bei Nicolas Nater bedanken möchte, dass er Philipp Meisel den Tipp gegen Eintracht Frankfurt vermiest hat, gerne da auch nochmal was da lassen. Und dann bleibt uns, glaube ich, Philipp, nichts anderes zu sagen, außer mal wieder, einmal mehr, vielen, vielen Dank, Steffen, nach Berlin, dass du die Zeit genommen hast.
Ja. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Freunde der Sonne.
Sehr gerne wieder, wir werden das immer wieder auch weiterhin durchziehen, selbst wenn die Ergebnisse nicht immer ganz so laufen, wie wir sie uns vorstellen, aber es macht einfach immer großen Spaß mit dir, wir können es nicht ändern, ja? Philipp?
Dito. Bis nächste Woche, Männer. Danke für alles.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Das letzte Wort hat der Trainer Sebastian Hoeneß, der blickt auf das Spiel am kommenden Sonntag. Bis nächste Woche, ciao.
Wir haben letztes Jahr, finde ich, auch mit 29 Punkten schon eine gute Hinrunde gespielt, jetzt sind es 32, 2 weniger als im ersten Jahr. Aber es ist eine Momentaufnahme, ganz, ganz offensichtlich. Und deswegen ist es schön, die Punkte zu haben, ohne Frage, vor allem jetzt mit diesem Start auch. Aber am Ende werden wahrscheinlich nicht 32 Punkte reichen, um die richtig interessanten Plätze zu spielen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt versuchen, gerade im Vergleich zu einer Phase, die wir letztes Jahr hatten, besser zu machen. Bundesliga ist einfach sehr knapp, sehr eng. In Leverkusen musst du nicht gewinnen, gegen Frankfurt muss es nicht so sein. Ich glaube, dann haben wir heute hier eine andere PK. Und das muss man sich schon immer wieder vor Augen halten, dass die Punkte, Siege, dass die nicht selbstverständlich sind. Es muss immer Dinge geben, über die man sich freut und wir tun's. Und das wird nicht anders sein dann gegen Union, auch wenn sie vielleicht eher nur im Mittelfeld unterwegs sind. Und genau das müssen wir weiterhin leben und uns da nicht zu sehr von Dingen leiten lassen, die in der Zukunft sind oder vielleicht auch jetzt gerade nach dem guten Start von außen kommen. Und da müssen wir schauen, dass wir klug sind und uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1.
Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast-Start gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.